Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Hinter diesem Reim steckt ein schweres Schicksal. Vielleicht, und ich bin mir sicher, wie viele Historiker auch, war das der erste Anstoß zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, zur friedlichen Revolution, zum Fall von Mauer und Stacheldraht. Auf die stolze Losung des Sozialismus der DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, antwortete der Dorfpfarrer von Rippicha in Sachsen-Anhalt, ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Mit einem Pferdefuhrwerk fuhr er letztlich unter Einsatz seines Lebens und seiner Freiheit durch den ganzen Kreis Zeitz, dort entlang der heutigen A9, und hatte dieses an beiden Seiten aufgemalt. Ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Oskar Brüsewitz, in Memel geboren 1929, nach Kriegsgefangenschaft kam er dann, was ich gar nicht wusste, in meine Heimat, nach Melle bei Osnabrück mit dem berühmten Märchenwald, wo ich als Kind bestimmt 50, 60 Mal mit meinen Eltern war. So oft hatte ich gequält, dahin zu gehen. Dort machte er seinen Meister als Schuhmacher, eröffnete ein Schuhgeschäft, die Ehe scheiterte und er ging 1954 in die DDR. In Sachsen hat er sich bekehrt zum lebendigen Glauben an Jesus, der Schuhmachermeister. Er war aktiv im Gemeindeleben, er machte spektakuläre Aktionen damals in der DDR zur Werbung für Jesus, zur Werbung für Evangelisationen, dass man sich nur eine Scheibe davon abschneiden kann heute. 1964 ging er dann auf das Predigerseminar in Erfurt, wurde in Wernigerode ordiniert, war dann Pfarrer in Rippicha in Sachsen-Anhalt. Er war der Provokateur für Jesus, ein Handwerker für Jesus auf der Kanzel, blühende Jugendarbeit, ein beispielloser Kirchenbesuch in diesem Dorf, ähnlich wie hier in Bülow am anderen Ende der früheren DDR in Mecklenburg. Dieser Mann brannte für Jesus. Er hatte unkonventionelle Methoden. An seinen Kirchturm hat er ein riesiges Kreuz angebracht mit Leuchtstoffröhren, das nachts zur Autobahn hin leuchtete. Mitten in der Blütezeit der Sowjetunion und der DDR. Überall hatte er Plakate aufgehängt. Zum Beispiel mit dem Wort aus Jesaja: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und eben immer wieder zur Erntezeit diesen Spruch: Ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Der Kirche, der offiziellen, die wie immer hörig war den Regimen der jeweiligen Zeit, wurde er unbequem. Er sollte ausreisen in den Westen. Liebe Gemeinde, die Methoden von Hassausgrenzung, Mundtot machen, haben sich nicht geändert. Bis heute. Am 18. August 1976, fast auf den Tag vor 48 Jahren, stellt er seinen Wagen auf den Marktplatz von Zeitz, direkt neben die Michaeliskirche, und montiert zwei Plakate aufs Autodach. Das erste, Funkspruch an alle: Wir klagen den Kommunismus an wegen Unterdrückung der Kirchen in Schulen, an Kindern, an Jugendlichen. Das zweite Plakat, Funkspruch an alle: Die Kirche der DDR klagt den Kommunismus an wegen Unterdrückung der Kirchen in Schulen, an Kindern und Jugendlichen. Er zieht seinen Talar an, übergießt sich mit Benzin und verbrennt. Er wird abtransportiert, noch lebend. Die Plakate werden sofort weggerissen, Fotoapparate und alles konfisziert. 4 Tage später ist er tot. Die Angehörigen durften nicht an sein Sterbebett. Wie in den letzten 4 Jahren. Unfassbar. Damals regte man sich darüber noch auf. Ich damals in Saarbrücken bei der Europawelle Saar, bei der ARD, mir wird diese Nachricht zugespielt und ich versuche einfach mal zu telefonieren und lande plötzlich im Pfarrhaus in Rippicher. Dran geht ein Kollege von Oskar Brüsewitz, Pfarrer Klaus Rainer Latk, werde ich nie vergessen, der dann später in Westen ausreisen musste. Die Kirche zusammen mit der SED hat jede Veröffentlichung unterdrückt. Und ich hatte dann dieses erste und damals einzige Interview zu dem Fall Brüsewitz, der dann plötzlich in den Mittelpunkt der westlichen Medien gerückt wurde, weil es so erschütternd war. Die Beerdigung, alles wurde geheim gehalten. Und es kamen über 400 Trauergäste. Einer, der dorthin gefahren ist, der seine gesamte Karriere aufs Spiel gesetzt hat, war Richard Schröder. Der erste und gleichzeitig letzte Fraktionsvorsitzende der SPD in der einzig frei gewählten Volkskammer. Neben ihm saß ich dann 12 Jahre lang im Rat der Evangelischen Kirche, im obersten Leitungsgremium der EKD, wo nur 16 Leute drin saßen. Und ich habe am ersten Tag zu ihm gesagt, auch wenn wir politisch anderer Meinung sind, Sie haben als Professor der Humboldt-Universität damals Oskar Brüsewitz die letzte Ehre erwiesen. 1977, ein Jahr nach dem Tod, hat die Pan-Europa-Union das Brüsewitz-Zentrum in Bad Oeynhausen direkt in meiner westfälischen Heimat eröffnet, ein Zentrum für Religionsfreiheit. Ich hatte damals Urlaub, war bei meinen Eltern und wir gingen durch den Kurpark, wie wir das immer gemacht haben, sonntags. Es dämmerte leicht und plötzlich kam uns ein Fackelzug entgegen. Ich sage zu meinen Eltern, komm, lass uns nach Hause fahren. Und mein Vater geht hin und sagt, für was demonstriert ihr denn hier? Ja, wir gedenken Oskar Brüsewitz. Und mein Vater, der eigentlich von Glauben damals noch gar nichts am Hut hatte, sagt zu mir, hier gehören wir hin. An derselben Stelle, wo wir damals mit diesem Fackelzug gegangen sind, ist am 26. Juni dieser Abiturient von einem Syrer erschlagen worden und der Kopf zertreten worden. Von meiner Schule. Mein Abitur ist damals auch so gefeiert worden in Bad Oeynhausen. Wo wir damals zum Gedenken an Oskar Brüsewitz diesen Fackelzug gemacht haben. Hab mich manchmal auch mit Johannes Rau, der einer der wenigen war, der begriffen hat, was das damals bedeutet hat für einen Christen, für einen Pfarrer. Dass man den Stab nicht darüber brechen kann, dass er sich selbst verbrannt hat. Es war ein Fanal. Die Pan-Europa-Union hat dieses Zentrum eröffnet und jeder, der Ahnung hat, merkt sofort Pan-Europa-Union. Das ist doch die Jugendorganisation von Otto von Habsburg. Und Otto von Habsburg war damals bei mir zum Interview in Saarbrücken. Es war eines meiner ersten Interviews, die ich überhaupt gemacht habe. Und ich habe es noch im Ohr, wie er gesagt hat, Europa gibt es nur unter dem Kreuz. Sonst gar nicht. Otto von Habsburg und die Pan-Europa-Union, die haben den Zaun in Ungarn aufgeschnitten 1989. Und bedenken Sie diesen Zusammenhang. Brüsewitz, Habsburg, der eigentlich österreichischer Kaiser gewesen wäre, wenn es die Monarchie gegeben hätte. Wir haben den Zaun aufgeschnitten. Das war die erste Fluchtbewegung quasi aus der DDR in den Westen. Dann brach alles zusammen. Meine Lebensgeschichte ist verbunden mit Oskar Brüsewitz. 50 Jahre lang habe ich das immer wieder gemerkt. Sollen das Zufälle sein? Zufall ist das Pseudonym Gottes. Deshalb dieses Thema: Ohne Gott geht die Welt bankrott. Und ich sage es Ihnen persönlich, ohne Oskar Brüsewitz stünde ich heute nicht hier, in Ihrer wunderschönen, überfüllten Kirche hier in Bülow am Malchiner See. Ohne den Gott, den Oskar Brüsewitz bis zum Tod proklamiert hat. Deshalb haut mich auch nichts um. Keine Kritik, keine Kampagne, keine Verleumdung, keine Ausgrenzung, keine Hetze, nichts. Dieser Mann hat für Jesus sein ganzes Leben eingesetzt, den Beruf aufgegeben, Pfarrer geworden, Pastor geworden. Immer im Widerstand gegen die SED, aber auch gegen die eigene Kirche. Und das war sein Motto, das er durch Sachsen-Anhalt immer wieder plakatiert hat. Nicht aus eigener Kraft, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und auch dieser Psalm 144, den wir eben gehört haben, gehörte zu seinen wichtigsten Texten. Gelobt sei der Herr, mein Fels. Wer denn sonst? Wer gibt denn sonst Kraft? Letztlich, und er gehört ja zu den Märtyrern offiziell, als Märtyrer in die Geschichte einzugehen, wie Bonhoeffer. Das können wir doch nicht selbst machen. Gott, meine Hilfe, meine Burg, mein Schutz und mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue. Und dann kommt der springende Punkt. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Warum geht es uns heute so schlecht? Warum jammern wir? Warum merken wir plötzlich, wie alles wie Sand zwischen den Fingern wegweht? Immer mehr Betriebe verlassen Deutschland, immer mehr Arbeitsplätze fallen weg. Der Frieden ist wackelig. Der Kampf, der Hass nimmt immer mehr zu. Warum geht es uns heute so schlecht? Wir haben das ja eben gesungen in diesem Lied und das ist ja hochinteressant. Das ist 500 Jahre alt. 500 Jahre im Umfeld von Luther, von Johann Walter gedichtet. Wach auf, du deutsches Land. Vor 500 Jahren gab es die Zeile: Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft ihr oft mit Schwören. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auch verlacht, die Lüge tut man ehren. Wer hätte je gedacht, dass wir, die wir hier sitzen, die uns hören über den Kontrafunk und bei YouTube und überall, dass wir in genau der gleichen Zeit wieder leben. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Otto von Habsburg, Europa gibt es nur unter dem Kreuz von Jesus oder gar nicht. Im Grundgesetz, der erste Satz, Präambel, in Verantwortung vor Gott. In den Landesverfassungen, in Ehrfurcht vor Gott. Es ist sogar das oberste Bildungsziel in einigen Bundesländern, Erziehung zur Ehrfurcht vor Gott. Und liebe Gemeinde, wir müssen uns doch fragen, ist das nur Makulatur? Steht das nur auf dem Papier? Wir müssen uns auch fragen, passt das überhaupt noch in unsere Zeit? Ist das nicht längst überholt? Aber denken wir nicht nur an die Gesellschaft, an unser Volk, an andere Menschen. Wie steht es um unser eigenes Leben? Und jeder von uns muss sich jetzt fragen, steht Gott wirklich an erster Stelle? Die frommen Leute haben geschwiegen, als die Bischöfe auf dem Tempelberg in Jerusalem das Kreuz abgelegt und den Heiland verleugnet haben. Und selbst die atheistischen Kollegen von mir haben aufgeschrien, wie kann das denn nur sein? 100 Meter neben dem historischen Ort, wo Jesus gestorben ist. Wir schweigen. Wir schweigen, wenn bei Olympia in Paris der Kernbestand unseres Glaubens verhöhnt wird. Der Kernbestand, das heilige Abendmahl. Wir pilgern, und viele Fromme tun das, und ich sage es mal knallhart, süßlich nach Israel auf den Spuren von Jesus. Aber den Feinden der Juden in unserem eigenen Land bieten wir nicht die Stirn. Schweigen. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, am Abend seiner Wahl ist er, wie das damals üblich war, auf die Rathaustreppe in Bonn gegangen, 12. September 1949. Dann erinnerte er kurz in seiner kurzen Ansprache an die liberalen Revolutionäre, er war ja ein tief liberaler Agnostiker, an die führenden liberalen Revolutionäre, allen voran Ernst Moritz Arndt. Und es können doch nur Irre auf die Idee kommen, eine Universität wie in Greifswald den Namen abzuerkennen. Wie geschichts- und bildungslos sind wir denn? Theodor Heuss erinnert an Ernst Moritz Arndt, wie sie dort mit schwarz-rot-goldenen Fahnen schwenkend aus dem Rathaus in Bonn gekommen sind. Wissen wir das eigentlich noch? Weiß das noch jemand, der von Geschichte Ahnung hat, was schwarz-rot-gold bedeutet? Und dann sagt Theodor Heuss, sein Motto, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Sprüche Salomo 14,34. Der erste Bundespräsident nach seiner ersten Wahl, das Wichtigste, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Aber man sollte die Bibel immer ganz lesen und sich nicht ein paar Lieblingsverse daraus suchen. Bibelleser wissen eben mehr. Der Vers geht nämlich weiter. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist der Leute Verderben. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Liebe Gemeinde, dieses Wort ergeht an uns heute. Wohl dem Volk, dessen Herr unser Gott ist. Psalm 144. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist der Leute Verderben. Sprüche 14. Dieser Anspruch, den Gott an uns richtet, auch heute Morgen hier im Gottesdienst, dieses Wort, was Gott an uns richtet, verlangt Antwort. Und jede Antwort stellt uns in Verantwortung. Ein Wort, das Gott an uns richtet, wir müssen antworten. Ob wir gleichgültig sind, ob wir einschlafen, ob ein Ohr rein, ein Ohr raus, ob wir es ernst nehmen, ob wir es bekämpfen, ist alles eine Antwort. Und diese Antwort müssen wir verantworten. Horchen auf Gott und gehorchen. Auf wen wir horchen und wem wir gehorchen, dem gehören wir auch. Sage mir, wem du gehorchst, und ich sage dir, wem du gehörst. Das kann auch ein super frommes Getue sein. Das kann auch dieser ganze woke Irrsinn, den die Christenheit verfallen ist, sein. Das kann auch Gesetz statt Evangelium sein. Drohbotschaft statt Frohbotschaft. Sage mir, auf wen du hörst und wem du gehorchst, und ich sage dir, wem du gehörst. Gehören wir also wirklich Gott? Geben wir seinem Wort Antwort? Oder gibt es nur die frommen Ideologien und Träumereien? Da hinein hat ja einer der auch aufgewühlt war durch Oskar Brüsewitz, seinen Text geschrieben, Theo Lehmann. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Wünsche aufs Spiel. Steht Gott an erster Stelle? Liebe Gemeinde, Gott sagt glasklar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben es eben in dem wunderbaren Erweckungslied Stern, auf den ich schaue, gelesen. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wir stehen einmal mit leeren Händen vor Gott. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Aber auch mein Leben. Sein Wort ist glasklar. Er spielt mit offenen Karten. Niemand kann irgendwann sagen, ich habe es nicht gewusst. Schwarz auf weiß, wir haben das alles schwarz auf weiß zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Da steht alles drin. Kann sich keiner darauf berufen, es sei denn, er ist so weit Legastheniker, aber man kann ja auch eine Hörbibel nehmen. Schwarz auf weiß. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Prophet Amos, aber auch Jesus, der das noch einmal zieht. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Liebe Gemeinde, der Umkehrschluss gilt aber auch. Haltet ihr sie nicht, dann bringt ihr euch um. Dann bringt ihr euch um. Euer Land, euren Staat, eure Gesellschaft, aber auch euch selbst. Roman Herzog, den haben wir nun, glaube ich, den 4. Bundespräsidenten erwähnt, der sagte mir im Interview, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. Ich habe letzten Sonntag in seiner Geburtsstadt gesprochen, in Landshut in Niederbayern. Und ich kam mit Josef Kraus, dem früheren Lehrerpräsidenten, der über 20 Jahre Präsident des Deutschen Lehrerverbandes war, der mich eingeladen hat, zu der Halle. Und ich habe gedacht, ich traue nicht, ich meine Augen nicht. 1000 Leute standen bereits eine Stunde vorher in der prallen Sonne, um die 700 Plätze zu erobern. Und in dieser Stadt ist Roman Herzog geboren, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Und jetzt ist die Frage, wir haben das Wort gehört, was ist unsere Antwort? Ist Gott die Nummer eins in unserem Leben? Gott in der Verfassung, Grundgesetz ist ja schön und gut, aber ist er auch in meiner Verfassung? Oder gerate ich außer Fassung, weil ich Gott nicht anerkenne? Sagen Leute, ich bin doch 10 Gebote, ich bin doch kein Mörder. Man kann aber auch mit Worten töten. Ich bin doch kein Ehebrecher. Aber Jesus sagt, wie Luther und jeder Psychologe, auch wenn er Atheist ist, der Ehebruch beginnt in Gedanken. Ich bin doch kein Lügner. Und wir haben es doch eben gehört in dem Lied und gesungen, 500 Jahre ist das her. Die Lüge wird fein geschmückt. Spielt Gott die erste Geige in unserem Leben? Seien wir doch ehrlich. Denken wir bei der Erziehung unserer Kinder an Gott? Denken wir am Umgang mit unserem Geld, mit der Sexualität, mit der Ehe, mit allem, denken wir da an Gott? Wie wir umgehen mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, denken wir an Gott? Der Neid zerfrisst unsere Gesellschaft. Sich ständig mit anderen zu vergleichen, der eine ist schöner, der andere ist reicher, der ist besser, ich bin krank, aber der ist gesund, der hat Glück, ich habe Pech. Dieses ständige Vergleichen führt einmal zu einer dauernden Unzufriedenheit und zweitens ist es eine Anklage gegen Gott. Eine Anklage gegen Gott, dass er es mit mir nicht gut meint. Was ist unsere Antwort? Ich habe mal vor, glaube ich, 40 Jahren bei einem Landfrauentag in Schleswig-Holstein gesprochen. Über 2000 Landfrauen, werde ich nie vergessen, ich der einzige Mann, also sozusagen der Hahn im Korbe. Und es war in der evangelisch-lutherischen Christkirche in Rendsburg aus dem 17. Jahrhundert. Und in dieser Kirche in Rendsburg gibt es was Hochinteressantes. Gegenüber der Kanzel, also dann da hinten, die Königsloge. Damals der dänischen Könige. Die Königsloge, eingerichtet von dem damaligen König Frederik von Dänemark und seiner Frau. Und jetzt hören und staunen Sie in Bülow am Malchiner See. Seine Frau Luise, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Güstrow. Verarmter Landadel, aber fromm. Diese Familie war ergriffen vom Pietismus, was man neudeutsch evangelikal nennt, gut lutherisch. Also sie hätte jetzt hier gesessen unter uns, weil sie sagt, da gehöre ich hin. Der Mann hatte nicht so viel im Hut, im Glauben. Und dann sehen Sie die Königsloge, wo die beiden gesessen haben. Und da hat der Mann ein Fenster einbauen lassen. Wenn ihm also die Predigt nicht gefiel, machte der das Fenster zu. Schaltet auf Durchzug, hört nicht. Das kennen wir doch alle, auch ohne eine Loge in der Christkirche in Rendsburg. Auf wen ich höre, dem gehöre ich, weil ich ihm gehorche. Und deshalb hat Alexander Solzhenitsyn, wie Johannes Holmer ja unlängst auch in einer Andacht geschrieben hat und zu Recht darauf hingewiesen hat, als er am 10. Dezember 1970 den Literaturnobelpreis bekam. Ich werde es nie vergessen, Er saß im Gulag der Sowjetunion. Und die Rede musste vorgelesen werden. Und damals hat die Welt, die Tageszeitung Die Welt, mit riesigen Lettern das als Schlagzeile gehabt. Holt Gott zurück in die Politik. Das ist keine Klerikalisierung der Politik. Das ist keine Vereinnahmung von Religion und Politik, sondern das ist Brüsewitz. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Und drittens, das Wort, die Antwort, zum Schluss die Verantwortung. Wir haben jetzt ja viele katholische Zuhörer beim Kontrafunk, bei YouTube und überall und sicher auch unter uns. Der große Erzbischof Dübar von Fulda, die große Publizistin Felicitas Küble mit ihrem christlichen Forum, hat ein eindrucksvolles Buch herausgegeben unter dem Titel Der Löwe von Fulda. Das waren noch Bischöfe. Und wenn Dübar sprach, dann wackelten die Wände. Und die Politiker, ich habe es ja selbst erlebt, ob Helmut Schmidt, Willy Brandt, Helmut Kohl, die hörten dann zu. Wie alle Leute zuhören, wenn sie merken, der da spricht, meint es ernst. Wie alle Leute zuhören, wenn sie merken, der redet nicht um heißen Brei rum, der will sich nicht lieb Kind machen, der redet mir nicht nach dem Mund, sondern der spricht von Gott her Klartext. Und Erzbischof Dübar sagte zu seinem 70. Geburtstag, er hätte jetzt einen Entschluss gefasst. Ich werde es nie vergessen. Ich bin jetzt nur noch Gott verantwortlich. Lass den Papst sagen, was er will, die Kritiker, die Zeitungen, die Umfragen. Lass sagen, wer will. Ich bin nur noch Gott verantwortlich. Die Letztverantwortung, liebe Gemeinde, liegt ohnehin bei Gott. Und jetzt frage ich Sie, warum herrscht denn so viel Angst vor dem Tod? Das liegt nur darin, dass wir das Gespür haben, auch der größte Spötter oder Atheist, das Gespür haben, es könnte ja sowas geben, dass wir uns zum Schluss verantworten müssen, ob wir dem richtigen Wort die richtige Antwort gegeben haben. Und jetzt komme keiner und sage, wenn die Christen nichts anderes mehr zu bieten haben, um uns zu bekehren, zu überzeugen, zu überreden, dann drohen sie mit der Hölle oder machen Angst vor dem Tod. Wir brauchen nicht mit der Hölle zu drohen, die haben wir mitten auf unserer Erde. Und wir brauchen nicht Angst zu machen vor dem Tod. Ich könnte Ihnen ganze Industriezweige nennen, die leben ausschließlich davon, dass wir Angst haben vor dem Tod. Unterhaltungsindustrie, in der war ich ja beschäftigt, ablenken, ablenken. Die Modeindustrie, die Kosmetikindustrie, die Knoblauchpillenindustrie, Klosterfrau Melissengeist und noch ein bisschen Thai-Ginseng und was nicht alles. Seien wir doch ehrlich, es hat alles mit der Angst vor dem Tod zu tun. Letztlich wollen wir verhindern, dass es bergab geht. Doch zum Schluss heißt es, rette sich, wer kann. Rette sich, wer kann. Wenn alle Fake News zerbrochen sind und die RKI-Files unseres Lebens ungeschwärzt offenbar werden, dann ist Schluss mit lustig. Dann ist Land unter. Wenn ungeschwärzt die Protokolle meines Lebens vor Gott aufgeschlagen werden, dann kann ich nur sagen, ich habe nichts zu bringen. Rette sich, wer kann. Liebe Gemeinde, diese letzte Rettung hat einen Namen. Jesus. Er wirft uns hier oben in Mecklenburg am Malchiner See den Rettungsring zu. Aber auch via YouTube, wenn Sie uns jetzt sehen oder im Kontrafunk hören. Ja, Jesus wirft uns den Rettungsring zu. Ohne Gott geht die Welt bankrott. Auch mein Leben. Wer auf ihn horcht, wer ihm gehorcht und gehört, wer seinem Wort in Verantwortung Antwort gibt, der braucht den Tod nicht zu fürchten. Und wenn wir mit Jesus selig sterben können, dann können wir mit ihm auch glücklich leben. Die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort baut, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und wir wollen dieses wunderschöne Lied, wie wir das ja hier immer machen im Gottesdienst, singen von Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Aus den 80er Jahren aus Sachsen, Chemnitz, ging es in die DDR und wurde überall gesungen. Ein Lied des Widerstandes, natürlich auch mit politischen Untertönen. Denn natürlich ist Glaube und Christsein politisch, denn politischer ist öffentlich. Wir sitzen eben nicht im frommen Kämmerlein. Und wo das Evangelium gepredigt wird, ist es immer politisch im Sinne, es ist für das ganze Volk, auch für den Staat und die Gesellschaft. Aber es lenkt uns noch einmal hin auf dieses Motto des Märtyrers Oskar Brüsewitz: Ohne Gott geht die Welt bankrott. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume.